Du hörst einen Beitrag, den AbonnentInnen von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
So ernüchternd es ist, Franziska glaubt nicht mehr daran, dass Karl noch zur Einsicht kommt und das Ruder im letzten Moment rumreißt.
Unfassbar, oder?
Es ist wie wenn nichts passiert wäre.
Also ich meine, nicht mal 6 Monate in einer Zelle nachdenken hilft irgendetwas.
Das ist einfach krank, oder?
Damit alles nicht noch schlimmer wird, wollen Franziska und ihr Bruder Florian ihren Vater finanziell entmündigen lassen.
Er würde uns vorher verkaufen, bevor er seine Sachen loswerden würde. Er würde alles zuerst verkaufen.
Es ist nicht einmal sein Lebenswerk, sondern das ist er. Das sind wie Teile von ihm. Das ist wie wenn wir ihm irgendetwas für amputieren.
Aber geht das überhaupt? Kann man jemanden vor sich selbst schützen?
Das ist «Zündstoff», der Podcast. Wir sind Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank. Folge 5 – Kein Obdach.
Franziska und Florian fahren zum Beistand. Sie wollen mit ihm gemeinsam überlegen, wie man Karls Handlungsfähigkeit einschränken könnte. Nicht, weil sie das Gefühl haben, er könnte anderen gefährlich werden, sondern sie haben Angst, dass er sich mit seinem Handeln selbst gefährdet. Trotzdem ist ihnen nicht wohl dabei.
Wir haben gerade eine wichtige Erkenntnis gehabt jetzt auf dem Zug. Und zwar geht es da um die Änderung der Beistandschaft. Im Moment ist es ja eine leichte, die er hat. Es geht jetzt da Voraussetzung für eine umfassende Beistandschaft, wer unter anderem steht Voraussetzung für die umfassende Beistandschaft, besonders ausgeprägte Schutzbedürftigkeit vor sich selber oder vor Dritten. Also eigentlich mit der ganzen Geschichte, mit der U-Haft und den Drohungen und so, müsste es ja eigentlich so sein, dass sie die Beistandschaft ändern. Wäre es irgendwie schräg, wenn das nicht passiert.
Foltern am Albis.
Das ist in der
Hose,
oder?
Ja.
Ich finde es gerade recht furchtbar. Ich habe das Gefühl, dass ich meinem Vater in den Rücken falle. Er vertraut uns ja komplett. Er hat uns eine Vollmacht gegeben, dass wir in seine Akten hineinschauen können. Und er hofft, dass wir die ganze Sache nach seiner Logik aufrollen. Also eigentlich, dass wir beweisen, dass die Gemeinde, der Staat und der Beistand in Unrecht behandelt haben und dass die ihn dafür entschädigen müssen. Aber das können wir nicht. Wir haben eigentlich keinen Beweis dafür gefunden, dass ihm massiv Unrecht angetan worden wäre. Ich frage mich, ob ich überhaupt das Recht habe, mich so in seine Angelegenheit einzumischen.
Ich finde es noch krass. Egal, wie sie sich entscheidet, Franziska kann es eigentlich gar nicht richtig machen. Entweder sie hält sich raus und muss dann damit leben, dass ihr Vater das letzte Geld verjubelt und der Staat für ihn aufkommen muss. Oder sie versucht, ihn vor dem Ruin zu bewahren. Gegen seinen Willen. Aber dann erfährt Franziska vom Beistand, als Tochter kann sie das gar nicht. Das darf nur eine Behörde. Seit Gründung der KESB 2013 wird auch fast niemand mehr pauschal entmündigt. Die meisten bekommen nur da Hilfe, wo nötig.
Also was sich im neuen Recht sicher geändert hat, ist im Gegensatz zu früher, wird das Selbstbestimmungsrecht von der einzelnen Person viel stärker gewichtet. Klar gibt es querulatorische Leute in den Gemeinden. Es gibt aber vom Gesetz her keine Möglichkeit, die Leute irgendwie zu versorgen, wie man das vielleicht manchmal erwartet oder anderweitig einzuschränken, solange sie sich nicht selber gefährden. Es geht wirklich um die betroffene Person und nicht darum, die Gesellschaft vor diesen Leuten zu schützen. Oder wir sind da auch keine Strafverfolgungsbehörden oder irgendetwas in dieser Art.
Der Beistand von meinem Vater darf offiziell keine Auskunft geben über ihn. Darum habe ich Alexandra Zücher gefragt. Sie ist Präsidentin von der KESB Bezirk Affoltern, für ein Gespräch so ganz generell zu den Entscheidungskriterien bei der KESB. Jemandem die Handlungsfähigkeit zu entziehen und etwa dem gleich, was früher die Entmündigung war.
Ja, es gibt in dem Sinne eine Aufzählung von Gründen im Gesetz. Die Handlungsfähigkeit wird heute auch nur noch selten ganz entzogen. Das wäre eben dann wieder eine umfassende Beistandschaft. Sie wird auch nur dort eingeschränkt, wo es zum Schutz der betroffenen Person auch nötig ist. In den meisten Fällen ist das, wenn eine Person sich sonst wirklich ständig gross selber schädigt, zum Beispiel wenn jemand für seine Alkoholsucht das ganze Renteneinkommen aufbraucht und da die nötigen Zahlungen, wie zum Beispiel den Mietzins, nicht mehr zahlen kann und das halt vielleicht auch die Kündigung der Wohnung droht.
Für das muss eine Person geistig beeinträchtigt sein oder eine psychische Störung haben. Also so, dass die Person nicht selbstständig handeln kann oder nicht urteilsfähig ist. Als psychisch krank gilt mein Vater in den Augen der KESB allerdings nicht. Pathologisches Horten ist in der Schweiz nicht offiziell als Krankheit anerkannt. Schädigt sich eine Person vor allem finanziell, so wie mein Vater, liegt die Latte noch höher, um jemandem seine Handlungen einzuschränken.
Dort wird in der Regel immer zuerst geschaut, ob nicht eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung und Einkommensverwaltung schon reicht. Erst wenn die betroffene Person die Handlung vom Beistand immer wieder torpediert und sich durch das immer wieder selber schädigt, dann prüft die KESB den Entzug der Handlungsfähigkeit. Aber auch dann wird nicht einfach automatisch die gesamte Handlungsfähigkeit entzogen, sondern höchstens punktuell. Es ist zum Beispiel auch möglich, dass man einfach nur den Zugriff auf einzelne Bankkonten einschränkt.
Tatsächlich hat die Erwachsenenschutzbehörde dem Beistand von Franziskas Vater kürzlich die Kompetenz erweitert. Jetzt kann er das Grundstück in Knonau auch gegen Karls Willen verkaufen. Aber selbst dagegen kann Karl noch mehrmals Rekurs einlegen.
Wir haben einen Termin bei der Kriminalpolizei Kanton Zürich. Der Chef der Abteilung Brandermittlung empfängt uns. Ich hoffe, dass wir wenigstens da noch etwas machen können für meinen Vater.
Grüezi.
Grüezi,
Miriam.
Grüezi,
Reinhard.
Grüezi. So, wollen wir schauen?
Ja, genau.
Die Ermittlungen zum Brandfall Engelhardt sind seit Mitte 2018 abgeschlossen. Aber trotzdem darf der Bruno Vierz nichts dazu sagen, bis die Sache verjährt ist.
Was müsste denn passieren, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden?
Dass man irgendwelche Hinweise finden würde oder dass sich jemand meldet und sagt, ich habe das anzünden zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Dass man sagt, ja, wir haben konkrete Hinweise. Dann müssen wir den befragen und dann müssen wir die Glaubwürdigkeit abschätzen. Ist das überhaupt möglich? Und das ist in jedem Fall genau gleich.
Könnten das auch Spuren sein?
Spuren, ja, aber die haben wir im Moment ja nicht mehr. Die Spuren, die wir haben, die haben wir ausgewertet. Und in dem Fall muss man einfach sagen, da kommt man nicht mehr weiter.
Und jetzt so aus Ihrer Berufserfahrung, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit rein statistisch, dass solche Spuren oder neue Hinweise nochmal aufkommen?
Sehr unterschiedlich. Da können Familienstreitigkeiten sein, wo man Fahrlässigkeit hat. Und da kommt der Ehepartner und sagt, das, was da passiert ist, ist nicht so. Das hat zum Beispiel mein Partner selber angezündet, um Versicherung zu beschissen. Dann kann man das neu aufrollen, eben wenn die Verjährungsfrist noch nicht ist. Ansonsten, wenn man die Spuren nicht hat und kann auswerten, wird es schwierig. Dann müsste also jemand kommen und sagen, ich habe neue Fakten.
So was passiert aber?
Ja, aber eher selten.
Im offiziellen Brandbericht war nie die Rede von einem Video von der Nacht, das gebrannt hat.
Ist das eigentlich strafbar, wenn ich in Feuer filme, ohne die Polizei zu rufen? Ist das unterlassene Hilfeleistung?
Grundsätzlich ja. Das Erste ist klar, ich muss retten. Ich muss die Feuerwehr alarmieren oder das Rettungsorgan grundsätzlich.
Vielleicht reden wir mal Klartext. Also, ich glaube, uns geht es ja nicht so sehr um die unterlassene Hilfeleistung, oder?
Also wir haben im Rahmen von unserer Arbeit ja mit vielen Leuten geschwätzt. Und das hat, glaube ich, halt etwas ausgelöst auch bei Einzelnen. Und jemand hat uns dann, oder zwei Leute haben uns erzählt, dass eben ein Nachbar, also offensichtlich ein Nachbar, das Feuer gefilmt hat von seiner Wohnung aus, hinter dem Vorhang führen, und hat dann das dem gezeigt, dass die Person, die uns das erzählt hat, auch ein Feuerwehrmann war.
Und der Feuerwehrmann, der uns das erzählt hat, er wusste so genau, dass das vorher war, weil er hat auf dem Pager gesehen, wann die Feuerwehr alarmiert wurde und hat auch den Timecode vom Video gesehen und wusste, es ist vorher. Und er wusste auch, dass derjenige nicht die Feuerwehr alarmiert hat.
Also so aus dem Stegreif raus kann ich da gar nichts sagen, weil es ist extrem schwierig, oder? Da müssen wir wirklich alle Fakten haben und einfach so von der Geschichte her kann ich da überhaupt nichts dazu sagen. Das ist schwierig.
Wir fragen das deswegen, weil ist das ein Hinweis, der vielleicht dazu führen könnte, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden und wie schnell geht das und was raten Sie uns?
Also wenn man jetzt das wüsste, wer es ist, dann würde man sicher Kontakt aufnehmen mit ihm, oder? Eine Befragung machen. Und dann schauen, was auf dem Video ist. Das wird dann, alles andere würde dann Folgeermittlungen geben, wenn man darauf etwas gesagt hätte, das relevant wäre.
Wir haben lange hin und her überlegt. Und jetzt uns aber dafür entschieden, den Namen der Polizei zu verraten. Wir hoffen damit, dass sie die Ermittlungen in der Brandsache nochmal aufnimmt. Und im besten Fall sogar einen Brandstifter findet, falls tatsächlich jemand das Haus angezündet hat.
Also, sobald wir einen Verdacht haben, werden wir das an die Staatsanwaltschaft schicken, zum Beurteilen.
Ja, es kommt nicht dazu, leider. Der Nachbar, der den Brand gefilmt hat, gibt bei der Zeugeneinvernahme zu Protokoll, dass er ein neues Handy hat und sich nicht an ein Video erinnern kann. Ohne Spurenbeweis muss die Polizei den Fall also ruhen lassen. So funktioniert der Rechtsstaat. Wir sind trotzdem enttäuscht, dass der Fall so endet. Wir können nichts mehr tun, fürchte ich. Wir haben ja insgeheim am Anfang der Recherche gehofft, dass wir Fehlentscheidungen aufdecken können. Also Fehlentscheidungen, die überhaupt erst zu der ganzen Eskalation geführt haben. Das hätte ja nicht nur Karl entlastet, sondern auch Franziska. Nur haben wir im Laufe der Recherche keine Hinweise darauf gefunden. Also weder der Gemeinde noch der Polizei noch der KESB sind Fehler nachzuweisen. Außer vielleicht, sie haben alle zu lange gehofft und darauf gewartet, dass Karl sich doch noch auf einen Kompromiss einlässt.
Wir haben auch keine Erklärung gefunden, wie das alles gekommen ist mit seiner Krankheit. Wenn alles angefangen hat oder warum gerade er zum Messi geworden ist. Auf jeden Fall hat er sich mit dieser Krankheit selber in ein Labyrinth manövriert, wo er jetzt einfach nicht mehr daraus herausfindet. Verantwortlich ist schlussendlich halt die Krankheit, die im Prinzip jeder treffen kann. Nur ist das eben jetzt einfach mein Papi.
Wir fahren noch mal nach Knonau, weil wir wollen Karl besuchen. Der übernachtet wieder in seinem Wohnwagen auf der Brandruine, auch wenn der Staatsanwalt ihm davon abgeraten hat. Aufs WC geht er in die Gemeindehalle und zum Duschen zu seiner Ex-Frau.
Ich sehe ihn dort hinein. Er sitzt auf einem Bänkchen auf dem Kiesplatz vor dem Gemeindehaus. Auf seiner Schoss hat er ein Tablet und daneben liegt ein zusammengerolltes Plastiksäckchen, das zu Mittag drin war. Er sieht aus wie ein Obdachloser. Hey, genau vor diesem Bild hatte ich Angst.
Ah, schau, da hockt er auf dem Bänkchen. Hallo.
Hallo,
Karl. Hoi, ich bin von einem
Grüßenfeld.
Hallo, Karl. Ciao.
Oh, ja, ja.
Bist du am Fernsehen
schauen? Ja, ich bin gerade am Fernsehen. Ist doch cool. Das ist mein Lieblingssendung.
Alexander, mein Bester.
Das ist Bergdoktor.
Bei Zugpatientin Bäumler, ich würde gerne einen PID-Test nachschieben und checken mal, ob es davor noch Zeit
hat. Ja, das läuft einfach live.
Oder kannst du es noch in einer Nase
machen? Nein, das kann
Alexander, bitte mach einfach. Und außerdem brauche ich heute noch einen Termin beim psychiatrischen Dienstarzt. Ja?
Also, wenn ich bin jetzt abstellen, was ist mir im Prinzip.
Martin?
Wie kannst du das abstellen eigentlich?
Da, schau. Pause. Also, jetzt da, kannst du nochmal gross machen? Oder kannst du jetzt auf Pause drücken? Nein, Pause in der Mitte.
Oh, so ist er weg. Oh nein, was ist jetzt mit der... Oh, Entschuldigung. Engelhardt. Jetzt eine Reihe. Ja, jetzt habe ich gerade zu Mittag gegessen, genau. Immerhin, genau. Jesus, nein, ich hätte noch ein bisschen Reis.
Der Besitzer einer Scheune ist am Telefon und fragt nach der Miete.
Also ich bin, nein, morgen geht es mir leider nicht. Aber ich muss meinem Anwalt wieder anrufen, wegen dem Geld, oder? Weil das mit dem Geld ist ganz komisch gelaufen inzwischen, als ich weg war, oder? Und er muss noch eine Tonung bringen. Aber jetzt, gestern habe ich auch mit ihm telefoniert. Da hat er gesagt, er würde mir noch gestern zurückrufen, aber das ist noch nicht passiert. Und jetzt muss ich heute noch mal anrufen, um zu schauen, was jetzt da läuft. Also ich war auf der Bank, die haben gar nichts gegeben. Und jetzt habe ich eben meinem Anwalt wieder angerufen. Er muss das irgendwie schaukeln, oder? Nein, ich habe ja das Geld an und für sich, aber es ist einfach nicht bei mir. Das ist gut. Ja. Ist prima, jawohl. Also, geh gut stehen. Gut, danke. Das war der Vermieter von Rifferswil. Und der wollte die Schuhe verkaufen.
Sachen
drin
hast.
Genau. Die Sachen sollten auch bis im nächsten Ende Juni oder Juli draussen sein. Dann, also. Ja.
Und die Miete von der Schür zahlst du noch?
Nein, habe ich schon lange nicht mehr können zahlen.
Also eine Baustelle dort?
Eine Baustelle, genau.
Sag mal, und mit deinem Verfahren, wie geht es da weiter?
Ich weiss im Moment gar nichts.
Vom Gespräch mit dem Staatsanwalt weiss ich, dass sie ihm ein abgekürztes Verfahren angeboten haben. Und das würde bedeuten, dass es keine normale Gerichtsverhandlung gäbe, sondern es würde direkt ein Urteil gesprochen werden. Aber für das müsste meinem Vater ein Geständnis ablegen, dass er die Morddrohungen gesagt hat. Und er müsste die Strafe dann auch akzeptieren.
Angenommen, es würde jetzt zu einem Verfahren kommen, was heisst, sagen, das ist ein abgekürztes Verfahren. Du müsstest sagen, so war es gewesen, und dann ist die Strafe auch milder und dann geht es viel schneller. Das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel.
Ja, aber das wollte ich ja nicht.
Warum?
Ich finde, man muss die Sachlage so anschauen, wie sie seit dem, sagen wir, grob gesagt, im 2014 angefangen hat. Und das muss genau abgeklärt werden. Ich finde, das ganze Verfahren muss angeschaut werden. Wieso ist es überhaupt so weit gekommen? Oder? Die ganze Schuldfrage muss abgeklärt werden von der Gemeinde. Das muss abgeklärt werden.
Ich bin so hin und her gerissen, weil ich verstehe, warum das für dich zusammenhängt. Aber ich fürchte, dass es vor Gericht einfach um das geht, was man dir vorwirft. Und dann wird man dich fragen, warst du es oder warst du es nicht? Also siehst du es ein oder siehst du es nicht ein? Darum wird es gehen.
Das ist gut möglich, dass die fragen dann, ja.
Und dann was sagst
du? Dann sollen sie sagen, sie sollen mich zuerst entschädigen, dann kann ich schon ja sagen oder nein.
Franziskas Vater will ordentlich vor Gericht angehört werden und öffentlich erklären, dass er Opfer ist und nicht Täter. Abgeschlossen aber wird der Fall damit kaum sein, sollte Karl Engelhardt nicht vom Tatverdacht der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte freigesprochen werden. Wird er das Urteil an die nächste Instanz weiterziehen? Und von dieser an die nächste, notfalls bis vors Bundesgericht.
Ich wollte gar keine Strafe. Okay. Für das. Das ist nicht mein Verschulden, fertig. Ich wollte entschädigt werden für das. Für das, dass ich ein halbes Jahr gehockt bin. Das muss voll entschädigt werden. Und ich weiß, wie viel Geld das man da überkommt.
Aber das hieß ja, dass du total unschuldig bist.
Richtig, das ist ja so, ja. Und wenn sie es nicht glauben, dann müssen sie es halt lernen glauben, oder ich weiß es nicht.
Wir gehen und lassen meinen Vater auf dem Bänkchen zu Knonau. Es fällt mir immer noch nicht leicht. Vielleicht fühlt er sich von mir verraten, auch wenn es überhaupt nicht meine Absicht war. Aber ich habe über 20 Jahre gehofft, dass es sich ändert. Die Recherche hat mir aber klar gemacht, dass das nicht passieren wird. Ich treffe meinen Papi weiterhin ab und zu zum Kaffee, aber ich probiere nicht mehr, ihn von seinem Kampf abzubringen. Gegen einen Verkauf oder gar eine Zwangsversteigerung von seinem Grundstück legt er sicher noch mehrfach Rekurs ein, da bin ich mir sicher. Früher oder später wird er alles verlieren und räumen müssen. Auch gegen seinen Willen. Ist alles ruhig zu Knonau. Aber die nächste Eskalation die kommt bestimmt. Bis jetzt war es leider immer so.
Das war Zündstoff. Ein Podcast von Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank. Redaktion Hanna Wick, Produktion Miro Wittmer, Musik Samuel Tschudin. Regie Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank. Eine Produktion im Auftrag der Republik 2019.